Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Heute bin ich in einer etwas heiklen Mission unterwegs. Im Kosovo ziehen sich sowohl die Europäische Union als auch die NATO zurück. Letztere nach knapp 20 Jahren ihrer Tätigkeit dort.
Ja, die Aufgabe war zunächst mal, gerade in der Region eben Prizren, als deutsches Kontingent hier ein stabiles und sicheres Umfeld zu schaffen. Ganz platt gesagt, damit die Bevölkerung hier in Ruhe leben kann, um sich auch eine Existenz aufzubauen. Das, denke ich, haben wir wirklich über die letzten knapp 20 Jahre gut erreicht. Gleichwohl es noch viele politische Probleme gibt, die leider auch seit 15 Jahren, glaube ich, dieselben sind. Aber dann sagt auch eben jeder, wir wissen, dass da dann sozusagen ihr als Streitkräfte nichts mehr tun könnt. Das müssen wir selber lösen. Die Probleme, die können wir nur selber in den Griff bekommen.
Sagt Oberstleutnant Christian Kiesel. Er leitet das 49. deutsche KFOR-Kontingent im Kosovo. Stimmt es, was er sagt? Die heikle Mission, von der ich anfangs sprach, ist nun die. Eigentlich ist der Kosovo noch nicht so weit, um allein zu regieren. Die christlichen Serben und die muslimischen Albaner misstrauen sich zutiefst. Aber weder die NATO noch die EU wollen wohl länger bleiben. Bevor wir von unserem Reporter Christoph Kersting erfahren, wie Friedenssicherung heute im Kosovo eigentlich funktioniert und was der Rückzug der KFOR dort wirklich bedeutet, möchte ich mich kurz der Europäischen Union zuwenden. Diese hat mit ihrer Mission Eulex versucht, dort im Kosovo einen Rechtsstaat aufzubauen. 2008 in die kleine Balkanrepublik entsandt, zieht sich Eulex nach 10 Jahren nun im Juni zurück. Zugeschaltet ist Andrea Bär, unsere Korrespondentin aus Wien, auch zuständig für den Kosovo. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Bär, 10 Jahre Eulex, eine Mission, bei der zwischenzeitlich bis zu 2000 Polizisten, Richter, Gefängnisaufseher und Zollbeamte im Kosovo tätig waren. Warum ziehen Sie sich zurück? Ist der Rechtsstaat nun etabliert?
Nein, das kann man nicht sagen. Der Rechtsstaat ist nicht etabliert im Kosovo, obwohl die Eulex-Mission die bisher größte zivile EU-Mission war, mit einem jährlichen Budget zeitweise von hunderten Millionen Euro. In den letzten Jahren ist es dann immer weiter abgebaut worden. Am Ende waren es noch 60 Millionen und nun sollen noch ein paar Berater bleiben im Kosovo. Ziel war ja grundsätzlich, den Rechtsstaat aufzubauen, aber das hat nicht geklappt. Obwohl, sie haben 648 Urteile gefällt. Bei vielen ging es um Korruption, um organisierte Kriminalität. Sie haben mehr als 500 vermisste Personen identifiziert aus dem Kosovo-Krieg. Sie haben tausende ungeklärte Eigentumsfragen behandelt und außerdem eben die Kosovaren beraten beim Formulieren der Gesetzgebung. Aber unterm Strich sieht die Bilanz äußerst dürftig aus.
Und nun, warum dieser Rückzug?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch wir haben versucht, ein Interview zu bekommen. Die Eulex hat ja nur ein schriftliches Statement abgegeben.
Genau.
Sie steht ja seit langem unter Druck, in der Kritik, aufgeblasen, nicht effektiv genug. Sie haben etwas gemacht in den 10 Jahren, aber eben nicht genügend und standen eben selbst wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck.
Wenn wir noch mal kurz auf die Arbeit zu sprechen kommen, was die Eulex dort gemacht hat mit diesen über 2000 Menschen, die den Rechtsstaat versucht haben aufzubauen. Es war ja auch die Ausbildung der Polizei zum Beispiel, für die waren sie auch zuständig. Was ist denn da passiert? Können Sie konkrete Beispiele für die Arbeit nennen?
Ja, also die Eulex sollte ja die Polizei einfach mit ausbilden, ihnen beibringen, wie man in einem Rechtsstaat als Polizist vorgeht. Denn man muss ja immer im Hinterkopf haben, dass der Vorwurf der Korruption, wenn man gerade im Land unterwegs ist und gerade als Polizist zum Beispiel, wo man ja ständig in irgendeiner Situation sein kann, wo man mit Menschen zu tun hat, sei es im Verkehr, sei es bei der Aufklärung oder der Ermittlung von Verbrechen an Tatorten und so weiter. Also an diesen Stellen waren sie eben dann mit anderen zusammen unterwegs. Und das ist natürlich etwas anderes als jetzt jemand, ein Richter oder ein Staatsanwalt, ein europäischer, der eben einfach konkret ermitteln muss, der die Fälle aufklären muss und der dann am Ende Entscheidungen treffen muss. Und auch hier hat es eben dann Vorwürfe gegeben, dass die Eulex-Richter oder Staatsanwälte zu nahe dran sind an den Regierenden im Kosovo, die eben zum Teil auch unter Anklage standen.
Wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Stimmen die Vorwürfe, diese Nähe der Eulex-Beamten?
Also es gibt ja einfach ein paar Fälle, die auf dem Tisch liegen. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, denn sie sind eben nicht immer abschließend aufgeklärt worden. Es gab 2012 gegen zwei hohe Eulex-Mitarbeiter Korruptionsvorwürfe, einen italienischen Richter und eine leitende Staatsanwältin, vorgebracht auch von einer britischen Anklägerin bei der Eulex, die dann später suspendiert wurde. Es gab kosovarische Sonderermittler, diese Vorwürfe konnten nicht belegt werden, aber es gab noch mehr Beispiele. Gerade eben Ende 2017 hat sich ein vorsitzender Richter beklagt über politische Einflussnahme und hat gesagt, das Ganze ist doch eine politische Mission, und über Korruption auch innerhalb der Eulex sich beklagt. Er habe mehrere Fälle vorgebracht, und häufig war es so, dass eben Leute innerhalb der Eulex, also jetzt die Britin oder der andere Richter, der das gesagt hat, gesagt haben, das bleibt einfach stecken, wir können das nicht vorbringen und das hat keine Konsequenzen.
Dieser Rückzug der EU mit dieser Eulex, mit dieser Rechtsstaatmission der EU, hat er vielleicht auch einen politischen Aspekt? Also sprich, die EU, die sich sozusagen aus dem Kosovo und damit aus einem Teil des ex-jugoslawischen Territoriums zurückzieht, weil das politisch innerhalb der EU nicht mehr so ganz durchsetzbar ist, sich da so zu engagieren, finanziell, aber auch politisch.
Ja, das ist schon lange ein Kritikpunkt, dass die Europäische Union sich nicht mehr ausreichend interessieren würde für den Kosovo, denn schon vor dem Kosovo-Krieg war das ja immer ein Thema, 1999 und dann die Folgen. Das ist sehr teuer, das ist sehr aufwendig und dann eben aus Sicht von vielen Menschen, sowohl vor Ort als auch in der Europäischen Union und in Brüssel, einfach nicht effektiv genug. Also es wird sich beklagt, dass das nicht klappt. Das hat jetzt unterschiedliche Gründe, aber auch im Kosovo wird es eben bezweifelt. Und es ist natürlich schon so, dass jetzt zum Beispiel Kriegsverbrechen war auch ein großes Thema für die Eulex. Ungefähr 200 Fälle wurden aufgeklärt, aber jetzt soll das ausgelagert werden oder wurde ausgelagert werden an ein Tribunal in Den Haag, weil eben auch die Eulex nicht ausreichend für Zeugenschutz in diesen Prozessen gesorgt hat. Das war auch ein wichtiger Kritikpunkt an den Leuten. Und auf der anderen Seite sieht man daran sehr gut, wie politisiert auch diese Fragen sind, logischerweise. Denn das Kosovo-Sondertribunal ist seit einem Jahr arbeitsfähig in Den Haag und hat noch keine einzige Anklage zustande gebracht. Und oben auf der Liste mutmaßlicher Angeklagter steht eben der kosovarische Präsident Hashim Thaçi.
Eine letzte Frage, Frau Bär. Wenn die Eulex sich jetzt nun zurückzieht, was heißt das für die Menschen im Kosovo? Was können sie erwarten? Was müssen sie befürchten? Und vor allem, kann der Kosovo das jetzt alles selbst stemmen, wenn die Eulex weg ist?
Das glaube ich nicht. Die Menschen sind enttäuscht. Sie erwarten nichts, würde ich sagen, bis wenig. Denn es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche, in denen es Probleme gibt im Kosovo. Zum Beispiel das Gesundheitssystem funktioniert sehr schlecht, das Justizsystem funktioniert sehr schlecht. Und die Leute selbst, also die Generalstaatsanwältin im Kosovo, hat selbst gesagt, wir stehen jetzt da, sinngemäß sage ich das jetzt, wir stehen jetzt da und sollen diese ganzen Fälle weiterverhandeln, die ja zum Teil noch nicht beendet wurden. Und was die Rechtsstaatlichkeit angeht, sieht das eben sehr düster aus. Ein Eulex-Staatsanwalt hat gesagt, er findet es nicht gut, dass die Fälle jetzt an lokale Gerichte im Kosovo verwiesen werden, in denen eben mächtige Politiker, das heißt im Kosovo häufig Ex-UCKler, angeklagt sind. Und einer hat gesagt, sie warten nur, Zitat, dass wir gehen, weil sie dann straffrei ausgehen können. Denn der Kosovo, das muss man sich auch immer wieder klar machen, ist in Teilen ein Gebiet, in dem die Bewohner eingeschüchtert werden. Man muss ja auch Zeugen finden bei Ermittlungen und so weiter, und wo sich die organisierte Kriminalität ausgebreitet hat. Und da muss man auch immer mitdenken, den Norden des Kosovo, wo die Serben wohnen.
Andrea Bär, unsere Korrespondentin in Wien, zuständig für den Balkan und damit auch für den Kosovo. Danke für die klaren Worte, Frau Bär.
Gern geschehen.
Neben der EU mit Eulex ist auch die NATO mit ihrer KFOR-Truppe im Kosovo präsent. Bis jetzt. Denn auch sie will sich zurückziehen. Ob aus den gleichen Gründen und gleichgültig ob ja oder nein, was sagen die Menschen dazu? Christoph Kersting mit einer Bestandsaufnahme aus dem Kosovo.
The transformation of Kosovo Security Forces into a Kosovo Army, it is a big issue.
Die Umwandlung der Kosovo Security Forces in eine Armee ist ein Riesenthema im Land. Die größte Partei der Kosovo-Serben, die Srpska Lista, die im Parlament sitzt und drei Minister stellt, sagt aber ganz klar, wir werden niemals dafür stimmen, dass der Kosovo eine eigene Armee bekommt. Präsident Thaci hat trotzdem versucht, das im Hauruck-Verfahren durchzubringen. Bislang erfolglos. Irgendwann wird es aber soweit sein, da bin ich mir sicher.
Sagt die serbische Konfliktforscherin Jovana Radosavljevic aus Mitrovica, einer geteilten Stadt im Nordkosovo. Geteilt heißt, in Mitrovica leben auf der Nordseite des Flusses Ibar fast nur Serben, im Süden Albaner. Bislang stehen die einheimischen Kosovo Security Forces unter dem Kommando der internationalen KFOR-Truppen. Doch die KFOR baut nach und nach ihre Kräfte zurück. Die Bundeswehr etwa bricht zum Jahresende ihre Zelte ab, zumindest in Prizren, der zweitgrößten Stadt nach Pristina. Noch aber sind sie da, die Kosovo Forces, kurz KFOR. Und zwar nicht nur in der Hauptstadt, wo 80 deutsche Soldaten auch über 2018 hinaus im KFOR-Hauptquartier Dienst tun werden, sondern auch im Bundeswehrfeldlager, einem Gelände am Stadtrand von Prizren, 40 Hektar groß, in etwa so viel wie 60 Fußballfelder.
61429, 61594.
Oberfeldwebel Mark S. und 10 weitere Soldaten haben es heute mit G36 zu tun, dem Standardgewehr der deutschen Bundeswehr. Der Oberfeldwebel steht in der sogenannten Materialschleuse des deutschen KFOR-Feldlagers und prüft die eingestanzte Seriennummer auf jedem Gewehr. Eine Soldatin hakt die Nummer auf einer Bestandsliste ab.
61429.
Das Sagen in der Materialschleuse hat Thorsten S. Der Oberstleutnant schaut auch an diesem Morgen nach dem Rechten, vergewissert sich, dass alle Arbeitsabläufe nach Vorschrift erledigt werden.
Wir haben hier heute Gewehre übernommen von der Materialgruppe des deutschen Einsatzkontingentes. Diese Gewehre werden hier überprüft, ob alle Teile, die dazugehören, vorhanden sind. Zubehör wie Magazintaschen, Magazine, Reinigungsgerät, das Gewehr selber. Und nach der Überprüfung werden diese Waffen verpackt und für den Lufttransport vorbereitet und ja, zum Abschluss nach Deutschland zurückgeschickt.
Alles, was das Feldlager in Richtung Heimat verlässt, muss hier durch. Auch Panzer, Geländewagen, Lkw. Allein 400 Gewehre werden so bis Jahresende auf die Reise nach Deutschland geschickt. Abgeschirmt von hohen Mauern und Zäunen wirkt das deutsche KFOR-Feldlager wie ein eigenes kleines Dorf. Rund 300 deutsche Soldaten sind hier aktuell stationiert.
Ostern ist natürlich jetzt das große Highlight. Das ist eine Sporteinrichtung.
Auf der Fahrt über die Einbahnstraßen des Lagers deutet Presseoffizier Ulrich V. durch die beschlagenen Scheiben eines Kleintransporters immer wieder nach links und rechts. Hier die Millennium Bar, wo man sich nach Dienstschluss auf ein Bier trifft. Dahinter die Lagerkapelle, weiter oben am Hang eine Sporthalle, Volleyball- und Basketballfelder. Vor einem Gedenkstein brennt eine Kerze. Hier wird der 27 deutschen KFOR-Soldaten gedacht, die seit 1999 gestorben sind. Nicht bei Kampfeinsätzen, sondern vor allem durch Unfälle. Sogar kleine Läden gibt es im Lager, in denen Einheimische alles Mögliche für den täglichen Bedarf verkaufen. Über 200 Kosovaren, Männer und Frauen aus Prizren und Umgebung arbeiten im Feldlager, vor allem in der Kantine und als Reinigungskräfte. Sie müssen sich nun langsam nach einem neuen Job umsehen. Die Sicherheitslage sei heute eine andere als noch vor 10 Jahren, berichtet Christian Kiesel. Der Oberstleutnant leitet das 49. deutsche KFOR-Kontingent und nur er darf als Kommandeur mit vollem Namen genannt werden.
Ja, die Aufgabe war zunächst mal, gerade in der Region eben Prizren, als deutsches Kontingent hier ein stabiles und sicheres Umfeld zu schaffen. Ganz platt gesagt, damit die Bevölkerung hier in Ruhe leben kann, um sich auch eine Existenz aufzubauen. Das, denke ich, haben wir wirklich über die letzten ja, knapp 20 Jahre gut erreicht.
Vor 10 Jahren etwa hätten die deutschen KFOR-Soldaten noch klassische Polizeiaufgaben übernommen in der Region. Man sei regelmäßig Patrouille gefahren, habe Checkpoints eingerichtet, um gegen kriminelle Banden vorzugehen. All das mache mittlerweile die kosovarische Polizei. Und das gut.
Gleichwohl es noch viele politische Probleme gibt, die leider auch seit 15 Jahren, glaube ich, dieselben sind. So höre ich das immer. Es wird immer über dasselbe gesprochen. Als Beispiel organisierte Kriminalität, Korruption. Auch die alten Machteliten, die noch hier ja, das politische Sagen haben. Aber dann sagt auch eben jeder, wir wissen, dass da dann sozusagen ihr als Streitkräfte nichts mehr tun könnt. Das müssen wir selber lösen. Die Probleme, die können wir nur selber in den Griff bekommen.
Und so ist der Hauptjob der Soldaten im Moment Rück- und Abbau des Feldlagers. Überall wird entrümpelt und abgerissen. Die Hälfte des Materials ist schon weg. Anfang 2019 dann wird die Bundeswehr das Feldlager an die Vereinten Nationen übergeben. Auf dem Gelände soll dann ein Innovations- und Ausbildungspark entstehen. Innovation, Bildung, Arbeitsmöglichkeiten. Genau daran mangele es schließlich im Kosovo, fast 20 Jahre nach Kriegsende und 10 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung, findet auch Florian Bieber. Der Südosteuropa-Experte von der Uni Graz ist regelmäßig im Kosovo unterwegs und kennt die alltäglichen Probleme der Menschen nur allzu gut. Auch wenn es um das bis heute schwierige Zusammenleben von Serben und Albanern geht.
Die Beziehung zwischen Serben und Albanern im Kosovo ist seit eigentlich einem Jahrhundert von Spannungen geprägt. Das heißt nicht, dass es nur Spannungen gab, aber es gab eben keine Einigkeit, welchem Staat man angehören will. Der Kosovo kam in den Balkankriegen vor einem Jahrhundert an Serbien, trotz einer großen albanischen Bevölkerung, die nicht zu Albanien kam, was damals auch aus der Taufe gehoben wurde. Und viele Albaner fühlten sich nicht als zu Serbien zugehörig. Und das setzte sich dann in der Zwischenkriegszeit und auch im sozialistischen Jugoslawien fort. Das heißt, die Albaner des Kosovo sahen sich mehrheitlich nicht als Jugoslawen. Sie sind auch keine Slawen. Und damit war eine große Unzufriedenheit vorhanden, die sich dann auch wieder eben in Versuchen einer Statusänderung entlud, während des Zweiten Weltkrieges beispielsweise. Das heißt also, es gab eine Vorgeschichte. Das heißt nicht, dass es unweigerlich zu Krieg führen müsste oder auch zu Unterdrückung, aber es hat einfach etwas geschaffen, was im jugoslawischen Kontext die Ausnahme war.
Serbien, Slowenien, Montenegro, Mazedonien, Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina. So lauten die Namen der 6 jugoslawischen Teilrepubliken. Pristina aber bleibt auch nach dem Tod von Staatschef Tito lediglich die Hauptstadt einer autonomen Provinz namens Kosovo. Die albanischen Kosovaren fühlen sich so stets als Bürger zweiter Klasse. Unter Slobodan Milosevic verschärfte sich der albanische Widerstand, denn der Serbenführer etablierte das, was der Balkanexperte Florian Bieber als eine Art jugoslawisches Apartheidsystem bezeichnet. Wichtige Posten in Politik und Verwaltung werden im Kosovo nur noch mit Serben besetzt. Ab Mitte der 1990er Jahre gehen die Albaner mit Gründung der UÇK zum organisierten, bewaffneten Widerstand über. Es gibt Gräueltaten und Massaker auf beiden Seiten, bei Serben wie Albanern. Friedenssicherung mit Patrouillen und der Waffe in der Hand, das ist deshalb auch fast 20 Jahre nach Kriegsende noch immer notwendig. Im äußersten Westen des Landes zum Beispiel. Dort steht das serbisch-orthodoxe Kloster Dečani. Mit 21 weiteren Mönchen lebt auch Vater André im Kloster. Er ist spät dran an diesem Morgen, eilt zur Sonntagsmesse und sitzt 5 Minuten später neben seinen Brüdern auf einer Holzbank im Innern der düsteren Klosterkirche. Sie stammt wie das gesamte Kloster aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und ist das größte serbische Bauwerk aus dieser Zeit. Ebenso einzigartig sind die Freskenmalereien nach byzantinischem Vorbild. Und Anfang der 1960er Jahre war das Kloster Kulisse für den Karl-May-Streifen der Schut. 2 christlich-orthodoxe Pilgergruppen aus Serbien und Montenegro besuchen heute das Kloster. Und die meisten Gläubigen gehen auch zur Sonntagsmesse. Die Grenzen zu Albanien und Montenegro sind nur wenige Kilometer entfernt. Genauso wie die gleichnamige Kleinstadt Dečani, wo allerdings seit dem Kosovo-Krieg keine Serben, also Christen, mehr leben. Nach der Messe verabschiedet Vater André auch einige Uniformierte, die innerhalb der Klostermauern patrouillieren. Italienische und österreichische KFOR-Soldaten. Dass die Schutztruppe in und um das Kloster herum überall präsent sei, habe gute Gründe, erzählt der 45-jährige Vater André.
One thing is interesting. We had the most time attacked place in the post-war Kosovo. So after the war, the monastery was shelled 4 times.
Wir sind hier der am häufigsten attackierte Ort seit dem Ende des Kosovo-Krieges 1999. Seitdem wurde das Kloster 4-mal beschossen, zuletzt im Jahr 2007. Da wurde aus dem Wald oberhalb des Klosters eine Mörsergranate abgefeuert, die die Klostermauer beschädigt hat. Zum Glück ist nie jemand verletzt worden.
And none of these attacks finished with any substantial damage.
Denn zum Glück waren sofort italienische KFOR-Soldaten zur Stelle, um die Anlage zu schützen. Ein Albaner wurde für den Angriff später zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Bis heute wird das Kloster rund um die Uhr von der KFOR bewacht. Die Soldaten am großen Torbogen kontrollieren jeden Besucher, jedes Fahrzeug, das auf dem Platz vor dem Kloster parkt. Zuständig für die Sicherheit in diesem Landesteil und damit auch für Dečani ist die Multinational Battle Group West. Die 750 KFOR-Soldaten unter italienischem Kommando sind im 20 Kilometer entfernten Peja stationiert. Den Italienern gehören der Einheit Soldaten aus Moldau, Slowenien und Österreich an. An diesem Sonntag haben Soldaten des österreichischen Bundesheeres Dienst am Eingang zum Kloster. Drei junge Rekruten mit Schnellfeuergewehren laufen vor ihrem Wachhäuschen aus Holz auf und ab, kontrollieren die Besucher. Und im Umfeld des Klosters seien stets weitere Soldaten sofort einsatzbereit, erzählt der österreichische Kompaniechef Christoph Seirer. Wie groß diese Eingreiftruppe ist und wo sie sich befindet, das ist laut dem österreichischen Hauptmann Militärgeheimnis. Nur so viel.
Das Kloster in Deciane ist unser einziges Schutzobjekt, das KFOR noch direkt bewacht. Und dementsprechend haben wir hier 24 Stunden, 7 Tage die Woche Bewachung sicherzustellen. Ich bin jetzt seit 6 Monaten hier. In unserer Zeit gab es keine nennenswerte Vorfälle. Also wir haben hier einen ganz ruhigen Wachdienst.
Doch immer wieder gibt es Vorfälle, die zeigen, wie fragil die Situation nach wie vor ist. Die tödlichen Schüsse etwa, die Mitte Januar diesen Jahres auf den serbischen Politiker Oliver Ivanovic abgegeben wurden. Täter und Motiv sind noch im Dunkeln. Doch der Mordanschlag im nordkosovarischen Mitrovica belastet erneut das Verhältnis zwischen Belgrad und Pristina. Genauso wie die spektakuläre Verhaftung des Belgrader Chefunterhändlers für den Kosovo, Marko Djuric, Ende März.
And then of course in the 1st of March in 2016, which was not that long ago.
Auch in Deciani sei der letzte ernsthafte Vorfall noch gar nicht so lange her, betont Vater André. Vor 2 Jahren wurde eine Gruppe Salafisten vor dem Kloster festgenommen. In ihrem Auto waren Schusswaffen gefunden worden. Immer wieder gebe es auch Drohungen über die sozialen Netzwerke. Er und seine Mitbrüder müssten stets wachsam sein. Allein oder gemeinsam mit anderen Mönchen ins nahe Städtchen Deciani fahren? Der serbische Geistliche antwortet mit einem leicht zynischen Lächeln im Gesicht.
If I decide to become a martyr, I might do that, but for the time being, I don't think that I'm worthy of becoming a martyr, so I wouldn't be doing it.
Wenn ich als Märtyrer enden wollte, könnte ich das tun. Da ich es aber nicht wert bin, als Märtyrer zu enden, werde ich das lieber lassen. Nein, es ist einfach zu gefährlich für uns dort. Dabei haben wir vielen Albanern geholfen im Kosovo-Krieg, ihnen Unterschlupf gewährt. Aber wir werden hier von den Muslimen zuallererst als Serben gesehen, nicht als Christen oder Mönche. Und man kann sich vorstellen, wie sich jene Serben im Kosovo fühlen müssen, die nicht von der KFOR und dicken Klostermauern geschützt werden.
Irgendwann, so die Befürchtung vieler Serben im Kosovo, wird auch die KFOR ihre Zelte komplett abbrechen und dann den Stab weitergeben an die einheimischen Kosovo Security Forces, kurz KSF. Die KSF sind bislang keine Armee, sondern eine bewaffnete Truppe unter dem Kommando der KFOR. Die 2500 Männer und Frauen unterstützen die Zivilbevölkerung in Krisensituationen und leisten Hilfe beim Katastrophenschutz. In der Praxis heißt das, die Soldaten rücken aus, wenn ein Haus brennt, räumen Minen oder stellen auch schon mal die medizinische Versorgung in entlegenen Dörfern sicher. Vor allem Staatspräsident Hashim Thaci macht sich aber immer wieder dafür stark, die KSF in eine echte Armee umzuwandeln. Die westlichen Bündnisse, vor allem aber Serbien und die im Kosovo lebenden Serben hingegen, lehnen das konsequent ab. Die serbische Konfliktforscherin Jovana Radosavljević aus Mitrovica kennt die Gründe hierfür.
Die Sache ist die, dass niemand mit den serbischen Kommunen über das Thema Armee spricht von offizieller Seite. Wir als NGO haben darum eine Befragung durchgeführt mit dem Ergebnis, die Serben im Kosovo haben Angst vor einer Armee. Sie wollen das nicht. Warum? Weil sie die KSF als Neuauflage der UCK sehen. Die
Kosovo-Armee in der serbischen Community ist just an equation mark with the KLA.
Der UCK, jener albanischen Untergrundarmee also, die in den 1990er Jahren gegen die Serben gekämpft hat. Nicht nur das, auch ein Großteil der heutigen politischen Elite in Pristina hat eine UCK-Vergangenheit, darunter Premier Ramush Haradinaj und Staatspräsident Hashim Thaci.
Meint Christoph Kersting, und er hat insofern recht, als dass Ramush Haradinaj, der seit September 2017 Premierminister im Kosovo ist, ein ehemaliger UCK-Kommandeur ist. Serbien hat ihn mehrmals wegen Kriegsverbrechen verklagt, doch er kam immer wieder frei, wenn auch unter nebulösen Umständen. Das war die Weltzeit für heute. Mehr über Ex-Jugoslawien, genauer über Bosnien-Herzegowina und deren Einwohner, die allein keinen Weg zur echten Versöhnung finden, hatten wir vor 2 Tagen in der Weltzeit nachzuhören bei uns auf der Website und natürlich in unserem Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.